ARD.
Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast, da nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute einen leckeren Brokkoli-Thunfischsalat.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Was ganz schlimm ist, wenn ich dann so fertig bin, dass ich dann hier sitze und heul, einfach so. Und ich glaube, ganz ehrlich, wären meine Eltern nicht da, gerade auch meine Mama, die mir so viel Rückhalt und so viel Stärke auch gibt, wäre ich zerbrochen.
Das klingt ziemlich heftig. Das ist übrigens Denise Junker, die ihr da gerade gehört habt. Als sie sich bei den Ernährungsdocs beworben hat, war sie 25 Jahre alt und sie hat eine Hashimoto-Thyreoiditis. Das ist eine Schilddrüsenerkrankung, die einfach den ganzen Stoffwechsel des Körpers massiv durcheinander bringt. Und Denise macht diese Erkrankung wirklich ziemlich zu schaffen. Das hat man ja auch wirklich gerade gehört. Mit mir im Studio ist heute NDR-Ernährungsdoc Viola Andresen. Sie ist Ernährungsmedizinerin, Fachärztin für Innere Medizin und Leiterin des Bauchzentrums am Medizinikum Hamburg. Hallo Viola.
Hallo Julia.
Viola, so eine Hashimoto Thyreoiditis, das ist ja die häufigste Erkrankung der Schilddrüse in Deutschland. Und da gibt es jetzt so ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber so 5-10% der Deutschen sollen daran erkrankt sein. Das finde ich, das klingt vielleicht erstmal wenig, aber wenn man sich mal so dann die absoluten Zahlen anguckt, ist das gar nicht so wenig. Und diese Spanne, die setzt sich aus der geschätzten Dunkelziffer zusammen und eben den tatsächlichen Diagnosen. Die Erkrankung, die kann sich aber auch ziemlich unterschiedlich äußern, also sehr verschiedene Symptome. Was ist denn das eigentlich genau?
Ja, also die Hashimoto-Thyreoiditis ist in unseren Breitengraden tatsächlich eigentlich die am häufigsten vorkommende Erkrankung der Schilddrüse. Und zunächst einmal wichtig zu wissen, Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper bildet fälschlicherweise Antikörper gegen wichtige Stoffe in der Schilddrüse. Diese Schilddrüse, das wissen ja alle, das ist dieses kleine schmetterlingsförmige Organ vorne am Hals eigentlich, so über der Luftröhre. Und dort werden die ganz wichtigen Schilddrüsenhormone T3 und T4 produziert. Und bei der Hashimoto-Thyreoiditis bildet nun der Körper Antikörper gegen bestimmte Stoffe, sodass diese Hormone nicht mehr richtig produziert werden können. Also das sind Antikörper gegen das sogenannte Thyroglobulin, das ist ein Vorläuferprotein, aus dem die Schilddrüsenhormone gemacht werden. Oder die sogenannte TPO, das ist die Thyroperoxidase, und das ist das wichtigste Enzym für die Herstellung der Schilddrüsenhormone. Und wir wissen ja, Autoimmunerkrankungen können überall im Körper vorkommen. In diesem Fall greift der Körper die Schilddrüse an. Aber jede Autoimmunerkrankung ist automatisch auch eine Systemerkrankung. Das heißt, es kann eben auch im gesamten Körper zu Symptomen kommen. Und hier kommt es als erstes natürlich zu der Entzündung der Schilddrüse und die Störung der Schilddrüsenhormonproduktion. Da wird alles durcheinander gebracht, aber es gibt eben auch Begleitsymptome im ganzen Körper.
Was heißt das? Also was sind das dann für Symptome?
Naja, Menschen mit Autoimmunerkrankungen haben typischerweise halt diese unglaublichen Erschöpfungssymptome. Die sind erschöpft, haben teilweise Kopfschmerzen, fühlen sich wie abgeschlagen. So diese allgemeinen Krankheitssymptome, die man auch so bei einer Grippe zum Beispiel kennt. Mhm. Das ist ein häufiges Begleitphänomen bei Autoimmunerkrankungen und eben auch bei Hashimoto.
Ja, ich glaube, das ist einfach auch nochmal wichtig zu wissen. Aber jetzt nochmal zurück zu den Schilddrüsenhormonen, die du ja gerade angesprochen hast. Die sind ja schon für den ganzen Körper oder für viele Abläufe in unserem Körper einfach wichtig. Welche Funktion haben die?
Ja, absolut. Überall im Organismus im Grunde spielen die eine Rolle. Deswegen können ja auch Schilddrüsenerkrankungen so unglaublich viele verschiedene Symptome machen und werden auch oft ganz spät erst erkannt. Also wir haben zum Beispiel einmal den Einfluss auf die Herzfunktion. Also die sorgen dafür, dass das Herz ja schnell schlägt. Wenn wir zu viele Hormone haben, dann kann es auch zu schnell schlagen oder eben zu wenig Hormone zu langsam. Die Schilddrüsenhormone beeinflussen den Muskelaufbau, das Wachstum. Also Schilddrüsenerkrankungen in der Kindheit sind zum Beispiel auch ganz dramatisch für das Wachstum. Psychische Beschwerden können entstehen, die Wärmeproduktion, zu viel schwitzen, zu viel frieren. Der Stoffwechsel ist beeinträchtigt, also Übergewicht, Gewichtszunahme bei einer Unterfunktion und ungeplante Gewichtsabnahme bei einer Überfunktion. Alles das sind Dinge, wo die Schilddrüsenhormone eingreifen. Außerdem kann es auch Störungen der Darmfunktion geben. Die Patienten bekommen zum Beispiel auch Verstopfungen. Sie sind müde und erschöpft. Sie bekommen auch teilweise Haarausfall, brüchigeres Haar, trockene Haut, Zyklusstörungen. Also wirklich rund um den Körper können Symptome auftreten.
Also schon allumfassend, und wir sprechen ja gleich nochmal intensiv über Denise und ihre Beschwerden und auch, wie ihr die Ernährungstherapie dann helfen konnte. Aber jetzt bin ich gerade neugierig, was unter diesem Tuch ist, was du mir hier mitgebracht hast.
Ja, dann findest du einfach mal raus.
Beeren.
Bunt.
Ja, lecker. Himbeeren, Blaubeeren, schwarze Johannisbeeren.
Ja, genau, Beeren. Das ist nämlich ein super Essen bei entzündlichen Erkrankungen, wie eben zum Beispiel auch bei Hashimoto-Thyreoiditis. Die sind einerseits zuckerarm und wir wissen ja, Zucker befeuert Entzündungen. Und dass sie wenig Zucker enthalten, ist also schon mal prima. Aber was wir vor allen Dingen auch hier wünschen, sind die sekundären Pflanzenstoffe, die Polyphenole. Die wirken nämlich antientzündlich und die Beeren sind zusätzlich noch reich an Vitaminen. Johannisbeeren haben zum Beispiel viel Vitamin C, Blaubeeren viel Vitamin E, und diese Vitamine wirken eben auch antioxidativ. Das heißt, sie fangen schädliche Verbindungen wie freie Radikale ab und dadurch können sie die Zellen im Körper schützen vor Angriffen.
Ich glaube, dann nehme ich mir mal erstmal hier so ein paar Antioxidantien.
Und lecker sind sie noch dazu, das sollte man vielleicht auch noch betonen.
Es sind sehr, sehr große Blaubeeren, sehr leckere Blaubeeren, sehr zu empfehlen. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, die habt ihr ja eben auch dann Denise empfohlen. Und sie hat sich das auch in ihr Frühstück immer gemacht. Also Quark mit Walnüssen und eben ganz, ganz vielen Beeren. Was ihr noch empfohlen habt und wie dann auch die richtige Ernährung bei ihrer Hashimoto-Thyreoiditis helfen konnte, darüber sprechen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Denise Junker hat schon seit 11 Jahren Hashimoto, oder zumindest diese Diagnose, als sie zu euch, zu den Ernährungsdocs, aufs Praxisboot kam. Und eigentlich war sie an diesem Punkt wirklich kurz vorm Aufgeben. Denn sie hatte das Gefühl, sie kann eigentlich essen, was sie will. Und sie nimmt einfach immer weiter zu. Auch ob sie viel oder wenig isst, ganz egal. So hatte sie zumindest den Eindruck. Und es ging ihr einfach insgesamt immer, immer schlechter. Ihre Haare sind brüchig gewesen, die Haut, hat sie selbst gesagt, sei eine Katastrophe. Und vor allem hatte sie einfach keine Kraft und Energie mehr, obwohl sie eben diese Schilddrüsenhormone auch als Tabletten genommen hat.
Dass ich müde bin, dass ich schlapp bin, Wutausbrüche, ja, und so, dass ich mich total unwohl im eigenen Körper eigentlich fühle.
Jörn Klaasen, der hat Denise damals in der TV-Folge betreut, hat dann so einen Ultraschall gemacht von ihrer Schilddrüse. Und was konnte man da sehen?
Also der Ultraschall hat damals gezeigt, dass das Schilddrüsengewebe von Denise übermäßig stark durchblutet war. Und das ist ganz klar ein Zeichen für eine florierende Entzündung. Und vor allen Dingen war auch die Schilddrüse deutlich kleiner, als das bei Gesunden der Fall ist. Das heißt, die Autoimmunerkrankung hatte schon viel von ihrem Schilddrüsengewebe zerstört. Und dadurch können natürlich auch weniger Schilddrüsenhormone produziert werden. Und das passt leider auch sehr gut zu den Symptomen, die Denise beschrieben hat. Denn bei zu wenig Schilddrüsenhormonen im Körper ist der ganze Stoffwechsel quasi untertourig. Es wird weniger Energie verbraucht, es kommt zur Antriebsminderung, Müdigkeit, Erschöpfung und eben auch unerwünschter Gewichtszunahme, obwohl die Betroffenen genauso viel essen wie vorher.
Ja, Denise hat ja zu dem Zeitpunkt 97 Kilo gewogen bei 1,75. Na, das war natürlich dann schon ein deutliches Übergewicht. Und sie hatte dazu noch so eine Autoimmungastritis, also eine Magenschleimhautentzündung. Wie hängt das zusammen mit der Schilddrüsenentzündung?
Also wir bezeichnen das als sogenanntes thyreogastrisches Syndrom. Und da haben die Betroffenen quasi mehrere Autoimmunerkrankungen, in dem Fall Hashimoto-Thyreoiditis und auch noch eine Autoimmunerkrankung der Magenschleimhaut. Und das ist etwa bei 10-40% der Hashimoto-Erkrankten auch zusätzlich noch der Fall. Und daran erkennt man eben auch, dass Hashimoto nicht eine Erkrankung ist, die nur die Schilddrüse betrifft, sondern sie kann eben auch mit anderen Immunerkrankungen im Körper vergesellschaftet sein. Und da in dem Fall war es eben auch der Magen. Dass eben auch der Magen betroffen sein kann, liegt daran, dass Schilddrüse und Magen embryologisch aus dem gleichen Gewebe entstehen und sozusagen auch Ähnlichkeiten auf zellulärer Ebene aufweisen.
Für Denise hatte das aber eben zur Folge, dass sie wirklich bei dem, was sie ja eh schon hatte, dazu dann auch noch Magenschmerzen hatte, Durchfall und Erbrechen musste. Wie konntet ihr bei dieser doppelten Autoimmunerkrankung dann helfen?
Also ganz wichtig erstmal, man kann Hashimoto mit Ernährung nicht einfach heilen und man kann auch nicht die Medikamente ersetzen, also das Hormon L-Thyroxin, was die Betroffenen einnehmen müssen. Aber man kann durch die Ernährungstherapie dafür sorgen, dass die Symptome besser werden, dass sich die Menschen einfach viel besser fühlen und viel mehr Lebensqualität haben als vorher. Und das geht eben vor allen Dingen, indem wir das Immunsystem stärken und wieder in Balance bringen durch eine antientzündliche Ernährung.
Dafür habt ihr Denise ja dann empfohlen, vor allem auf Zucker, Weißmehlprodukte und Schweinefleisch zu verzichten.
Ja genau, wir wissen, dass zu viele einfache Kohlenhydrate, wie sie zum Beispiel in Weißmehlprodukten enthalten sind oder eben auch Zucker, entzündungsfördernd sind. Und eben auch ein übermäßiger Fleischkonsum, vor allen Dingen von Schweinefleisch, scheint Entzündungen zu befeuern, denn da sind viele entzündungsfördernde Fettsäuren enthalten. Und diese Sachen sollte man eben meiden. Auch Nudeln, Reis oder Kartoffeln sollten lieber nicht oder nur wenig auf dem Speiseplan stehen und wenn, dann eher halt als Vollkornprodukte. Ganz wichtig zu bedenken, eine weitere Begleiterkrankung von einer Reihe von Hashimoto-Patienten ist auch die Zöliakie, das ist diese Glutenerkrankung. Mhm. Und diese betroffenen Patienten müssen natürlich dann mit Getreideprodukten ohnehin total aufpassen. Außerdem sollten Fertiggerichte vermieden werden, denn wir wissen, dass Zusatzstoffe, die darin enthalten sind, Entzündungen begünstigen. Stattdessen, wie immer, unsere Empfehlung, viel, viel Gemüse, zuckerarmes Obst, wie zum Beispiel diese Beeren, Nüsse, frische Kräuter, Gewürze, auch mal antientzündliche Dinge wie Ingwer, Pfeffer oder Kurkuma. All das sind Sachen, die eben entzündungshemmend wirken können.
Mithilfe von dem Ernährungstagebuch, was Denise dann geführt hat, konntet ihr ja gucken, wie ihre Ernährung bis dahin so aussah. Und da hat sie eher diese entzündungsfördernden Sachen gegessen. Müsli, Riegel, Tortellini, Pizza, Pizza Hollandaise sogar. Brot mit Geflügelleberwurst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ziemlich geschockt, als ich dann erfahren habe, dass in Geflügelleberwurst oft auch Schweinefleisch drin ist. Das steht dann da meistens so ganz klein irgendwo drauf.
Ich glaube, es lohnt sich sowieso immer mal, die Inhaltsangaben von Produkten nachzusehen. Mhm. Und Denise hat dann ja auch damit angefangen, überhaupt mal diese Inhaltsangaben zu lesen. Und da musste sie sich schon noch ein bisschen umgewöhnen. Ne? Aber es hat funktioniert. Sie ist zum Beispiel umgestiegen von Weizennudeln auf Erbsennudeln. Und Hühnchen mit Brokkoli und Erbsennudeln wurden dann sogar ihr neues Lieblingsgericht. Und als erste Mahlzeit des Tages gab es bei ihr dann meist Quark mit Walnüssen und Beeren.
Genau, also wirklich auch ein sehr leckeres und gesundes Frühstück mit vielen antientzündlichen Antioxidantien aus den Beeren. Und natürlich gibt es auch noch viel, viel mehr Rezepte zu antientzündlicher Ernährung. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Wenn ihr noch mehr über das Thema wissen wollt und da mal ganz tief einsteigen wollt, dann hört gerne mal in Folge 27 rein. Da haben wir ja sehr intensiv über antientzündliche Ernährung gesprochen. Aber da geht es ja auch wirklich sehr, sehr oft in diesem Podcast drum, weil das einfach sehr viele Menschen auch betrifft oder bei sehr vielen Erkrankungen helfen kann. Denise hatte aber auch immer mit Müdigkeit zu kämpfen und eben auch mit dieser Gewichtszunahme. Wie konntet ihr ihr da helfen?
Also für diese Müdigkeit und Erschöpfung, und das nennen wir ja manchmal auch Brain Fog, also diese Art Gehirnnebel. Und das beschreibt eben ganz gut, was die Betroffenen fühlen, nämlich dass ihre geistige Leistungsfähigkeit auch deutlich eingeschränkt ist. Da empfehlen wir vor allen Dingen auch die Kohlenhydrate zu reduzieren und wenig sogenannte unnütze Kalorien zu sich zu nehmen, also Süßigkeiten, Chips, solche Geschichten. Denn damit kann man Blutzuckerspitzen vermeiden, die dann Insulinspiegel in die Höhe treiben. Das kann nämlich tatsächlich zu dieser Erschöpfung führen und bei stabileren Blutzucker- und Insulinspiegeln haben wir deutlich weniger Erschöpfung und Müdigkeit und das ist eben auch Teil dieser antientzündlichen Ernährungstherapie mit Kohlenhydratreduktion, die wir Denise empfohlen haben. Stattdessen sagen wir immer lieber viel Eiweiß, das hält lange satt und natürlich, wie schon gesagt, viel Gemüse.
Und das hilft dann auch bei dem Übergewicht. Also unter Übergewicht leiden ja einfach viele Hashimoto-Betroffene.
Ja, das stimmt. Und das ist sogar wichtig. Hashimoto und Übergewicht hängen eng zusammen. Wir wissen auf der einen Seite, dass Übergewicht ein Risikofaktor dafür ist, überhaupt Hashimoto zu bekommen. Und auf der anderen Seite, dass Übergewicht aber auch durch die Erkrankung zustande kommen kann. Da haben wir auch wie so eine Art Teufelskreis. Mhm. Und am Ende weiß man auch gar nicht mehr, was Henne und was Ei ist. Also was hat sozusagen zuerst begonnen. Und insofern wissen wir auch, dass die Schilddrüsenerkrankung gar nicht immer schuld ist an einem Übergewicht. Aber insgesamt spielt es natürlich auch immer mit rein und ist halt auch nicht förderlich, danach wieder abnehmen zu können. Wir wissen aber umgekehrt, dass eine Gewichtsabnahme total förderlich ist, wenn man Hashimoto hat, also gerade auch um die Symptome zu lindern und die Krankheit im Schach zu halten.
Sie hat es ja aber auch einfach immer wieder versucht und irgendwie hat es nicht geklappt. Was habt ihr ihr dann empfohlen, damit sie eben von den 97 Kilo wieder ein bisschen Richtung Normalgewicht kommen kann?
Wir haben ihr damals zum Intervallfasten geraten nach der 16:8 Methode, also zwei Mahlzeiten innerhalb von 8 Stunden und 16 Stunden lang Essenspause. Das eignet sich besonders gut zur Gewichtsreduktion bei dieser Erkrankung, denn häufig ist der Grundumsatz der Erkrankten ja um 50% reduziert. Und beim Intervallfasten ist ja genau das vorgesehen, dass man einfach insgesamt weniger zu sich nimmt und dass man eben auch lange Insulinpausen hat. Und das Gute ist auch noch, dass es hier nicht zu Wechselwirkungen mit der Einnahme der Schilddrüsenhormone kommt, denn die muss man immer morgens nüchtern vor dem Essen nehmen. Und was auch noch hilfreich ist, dass es bei Fettleber helfen kann und das haben ja auch viele Hashimoto-Betroffene.
Okay, also wirklich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und beim Intervallfasten ist ja auch wichtig, dass man eben nicht zwischen den Mahlzeiten dann noch nascht. Das ist aber Denise gar nicht so leicht gefallen.
Das war teilweise ziemlich schwierig, nicht doch schwach zu werden. Aber wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, dann will ich das auch schaffen.
Wer da noch mal genauer reinhören möchte, wie Intervallfasten richtig funktioniert, der kann gerne mal in Folge 9 reinhören. Da haben wir sehr intensiv darüber gesprochen. Und was ja auch noch wichtig war für Denise, sie ist Schornsteinfegerin und deshalb einfach viel unterwegs. Und vorher war das so, dass sie einfach immer im Auto so zwischen zwei Terminen gegessen hat. Und jetzt war es aber wichtig, diese zwei Mahlzeiten, die sie eben essen sollte am Tag, eben nicht zwischen den Terminen zu essen. Davon habt ihr ja abgeraten.
Ja, denn hektisch zwischendurch zu essen bedeutet zusätzlichen Stress für den Körper. Und das ist eben bei Entzündungserkrankungen auch ungünstig. Das ist eben nicht gut und bei Denise insofern besonders kontraindiziert. Wir haben ihr stattdessen geraten, tatsächlich lieber in Ruhe zu Hause ihre zwei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen. Und das eben auch ganz bewusst und in richtigen Pausen.
Und deshalb ist Denise für ihre Frühstückspausen auch tatsächlich immer konsequent nach Hause gefahren. Und das hat für sie einen echten Unterschied gemacht.
Weil ich gemerkt habe, wie gut es mir damit geht, dass ich mich jetzt bewusst auf mein Essen konzentriere und auch gucke, was ich esse. Und halt der Stresspegel nach unten gefahren wird in der Zeit.
Und als sie nach 5 Monaten dann zu euch zum Abschlusscheck kam aufs Praxisboot, ging es ihr insgesamt auch wirklich deutlich, deutlich besser. Sie hat 13 Kilo abgenommen. Und hat tatsächlich damit nur noch 84 Kilo gewogen. Und trotz ihrer erkrankten Schilddrüse, muss man ja sagen, die das einfach auch erschwert, das Abnehmen. Ihre Müdigkeit war so gut wie weg, Wutausbrüche hatte sie keine mehr. Und auch die Magenbeschwerden und die Übelkeit, die sie eben durch diese Gastritis hatte, die sind tatsächlich verschwunden.
Das ist wirklich eine super starke Leistung von Denise gewesen. Und es zeigt eben auch, wie viel die richtige Ernährung ausmachen kann bei Hashimoto.
Es ist alles in Erfüllung gegangen, was ich mir versprochen habe. Und mit dem Gefühl gehe ich heute nach Hause, um weiterzumachen und weiter zu kämpfen.
Das hat Denise in ihrem Abschlussgespräch mit Jörn Klaasen auf dem Praxisboot gesagt. Und ich wollte natürlich mal wissen, wie es ihr jetzt, 2 Jahre später, also wo wir jetzt den Podcast aufzeichnen, wie es ihr jetzt so geht.
Jetzt ist so mein riesengroßes Ziel, tatsächlich dann wieder spätestens nächstes Jahr anzugreifen und wieder ordentlich mich zu ernähren, weil ich merke es jetzt tatsächlich, wenn irgendwo Weizen drin ist, so versteckter Weizen zum Beispiel, wo man ihn vielleicht nicht vermutet. Ja, habe ich Bauchschmerzen, mir geht's schlecht, wieder Magenkrämpfe. Und wenn ich mich an das Konzept halte, geht's mir relativ gut. Ich freue mich tatsächlich auch darauf, wenn ich dann wieder mein Ernährungskonzept und so wieder ein bisschen auf mich gucken kann, wieder durchziehen kann. Ja, aber da bin ich sehr froh, dass ich Jörn immer noch an meiner Seite habe, dass er halt wirklich gesagt hat, dich gebe ich nicht auf. Ja. Also Jörn habe ich echt super viel zu verdanken.
Man muss dazu sagen, sie ist zwischenzeitlich Mutter geworden und ist eben gerade sehr viel mit dem Kind beschäftigt. Das soll aber jetzt eingewöhnt werden und dann hat sie wenigstens etwas mehr Zeit für sich wieder an den Vormittagen, wo sie sich dann auch wieder mehr um sich und ihre Ernährung kümmern kann. Das hat sie mir erzählt.
Klar, das ist immer total schwierig. Wenn man einen kleinen Säugling zu Hause hat, dann hat man überhaupt keine Chance, sich um seine eigene Ernährung zu kümmern. Das können, glaube ich, viele Frauen nachvollziehen. Und insofern, aber toll, dass sie das nicht aus dem Blick verloren hat, dass sie immer noch weiß, was sind die Konzepte, worauf kommt es an. Und da habe ich überhaupt gar keine Zweifel, dass sie das auch anschließend wieder besser umsetzen kann als jetzt vielleicht gerade.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was aber natürlich grundsätzlich bei Schilddrüsenerkrankungen, aber natürlich auch bei allen gesunden Menschen immer wichtig ist, sind Spurenelemente, wie zum Beispiel Jod und Selen. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Viola, Spurenelemente hat man ja schon mal gehört, aber was ist das eigentlich genau? Warum heißt das Spurenelemente?
Also Spurenelemente sind Mineralstoffe, deren Konzentration in unserem Körper unter 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Also deswegen auch der Name Spurenelemente, weil sie eben nur in Spuren vorhanden sind. Aber trotz der niedrigen Konzentration sind viele von ihnen total wichtig für uns. Zum Beispiel Eisen, Kupfer, Zink, Jod und Selen. Eisen, das wissen ja, glaube ich, viele, ist ja ganz wichtig für den Sauerstofftransport in unserem Blut. Zink und Kupfer sind wichtige Kofaktoren für Enzyme, also Eiweißstoffe, die unseren Stoffwechsel regulieren. Zink ist zum Beispiel wichtig für die Speicherung von Insulin oder auch bei der Testosteronsynthese. Also man sieht schon, Spurenelemente haben eine ganze Reihe von wichtigen Funktionen.
Weil wir jetzt natürlich nicht die Zeit haben, uns alle Spurenelemente, die du auch gerade genannt hast, uns genau anzugucken, gucken wir jetzt mal auf 2, die gerade für die Schilddrüse besonders wichtig sind. Zum Beispiel Jod. Was hat Jod mit der Schilddrüse zu tun?
Naja, total viel, denn Jod ist der Grundbaustein, aus dem die beiden Schilddrüsenhormone T3 und T4 gemacht werden. Unser Körper kann dieses Spurenelement nicht selbst herstellen und deswegen müssen wir es eben über die Nahrung aufnehmen. Das wird eben ganz normal über den Darm resorbiert, gelangt so ins Blut und dann eben in die Schilddrüse. Wenn nun die Schilddrüse auf Dauer zu wenig Jod bekommt, dann versucht sie dagegen zu steuern, um noch genug Hormone zu produzieren. Und das führt dann dazu, dass die Schilddrüse sich vergrößert. Und man kennt das zum Beispiel in Regionen, die jetzt jodarm sind, zum Beispiel im Süden Deutschlands, Baden-Württemberg, Bayern. Da sind gerade früher, als man das noch nicht so wusste und noch nicht supplementiert hat, viele Menschen mit einem sogenannten Kropf rumgelaufen. Das ist diese Schilddrüsenvergrößerung am Hals, das hat man vielleicht schon mal gesehen, so eine Schwellung um den Kehlkopf herum. Kropf oder auch Struma genannt. Und das ist eben eine typische Reaktion des Schilddrüsengewebes auf Jodmangel. Und das liegt einfach daran, dass Jod primär mal aus dem Meerwasser kommt und sich dann in den Böden anreichert. Und in Regionen wie Baden-Württemberg, Bayern oder auch zum Beispiel in der Schweiz, da ist das Jod aus dem Boden einfach schon rausgewaschen. Das sind sehr jodarme Böden, ein sogenanntes Jodmangelgebiet. Und dort sind viele Menschen tatsächlich eher betroffen, dass sie einen Struma entwickeln. Zumindest war das früher so. Heute kennt man ja das Problem und steuert dagegen.
Das heißt, heute gibt es eigentlich nicht mehr so viele Menschen, die einen Jodmangel haben.
Also früher kannte man das Problem nicht. Dann war es zwischenzeitlich eigentlich mal ein bisschen besser. Aber inzwischen stellt man fest, dass die Jodversorgung wieder so ein bisschen rückläufig ist und wieder ein zunehmendes Problem wird. Das zeigen auch Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts. Demnach weisen etwa 32% der Erwachsenen und 44% der Kinder und Jugendlichen ein erhöhtes Risiko für eine Jodunterversorgung auf. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Deutschland bereits als Jodmangelland eingestuft.
Was hat denn so ein Jodmangel dann für Folgen im Körper, außer jetzt, dass so eine Struma entsteht?
Also diese Struma ist ja nicht nur ein kosmetisches Thema, sondern das kann tatsächlich auch dann dazu führen, dass man paradoxerweise eine Schilddrüsenüberfunktion dann bekommt, dass zu viele Schilddrüsenhormone produziert werden. Das ist wie so eine Art Gegenreaktion der Schilddrüse. Und da können die Patienten halt wirklich echt Beschwerden bekommen. Das heißt, der Körper dreht so richtig auf Vollgas mit Schweißausbrüchen, Herzrasen. Umgekehrt ist eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel auch ganz entscheidend, beispielsweise in der Schwangerschaft, für das Wachstum, auch die Gehirnentwicklung der Babys. Und da kann schon ein leichter Mangel an Jod tatsächlich zur Intelligenzminderung führen und ein manifester Mangel sogar richtig zu Fehlbildungen, Frühgeburten oder auch zum Beispiel zu Schwerhörigkeit. Deswegen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin auch, allen Frauen in der Schwangerschaft und in der Stillzeit tatsächlich Jod zu supplementieren. Am besten sollte man sogar schon vor Beginn der Schwangerschaft damit anfangen.
Ja, wenn man weiß, dass man schwanger werden möchte. Manchmal weiß man ja auch nicht, dass man schwanger ist. Wie viel Jod sollten wir denn zu uns nehmen und mit welchen Lebensmitteln geht das?
Also bis 50 Jahre Erwachsene oder auch Jugendliche, da empfiehlt man etwa 200 Mikrogramm täglich. Bei jüngeren Kindern unter 12 Jahren oder bei älteren Menschen etwas weniger. Und bei Schwangeren sogar eher ein bisschen mehr, 230 Mikrogramm. Ich habe ja schon gesagt, Jod ist vor allen Dingen im Meer. Das heißt, die beste Quelle dafür ist tatsächlich Seefisch. Aber es gibt auch Jod in Fleisch, Eiern und Milchprodukten. Das hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie die Tiere gefüttert werden. Die sollten dann mit Jod angereicherten Futter gefüttert werden. Bei Bioprodukten ist der Jodgehalt oft geringer. Zum Beispiel enthält Biomilch im Durchschnitt nur etwa 85% des Jods der konventionellen Milch, was eben an den Fütterungsbedingungen liegt. Eine ganz wichtige Quelle, aber die wir heute eigentlich überall zur Verfügung haben, ist ja auch das jodierte Speisesalz.
Jetzt ist es ja aber so, dass wir da eigentlich ja häufig, oder ihr auch häufiger eher dazu ratet, weniger Salz zu essen. Und wenn man dann jetzt vielleicht noch Vegetarier ist oder Vegetarierin und keinen Fisch isst, dann wird es ja schwierig mit der Jodaufnahme, oder?
Ja, da muss man eben gucken. Natürlich empfehlen wir gerade Menschen mit hohem Blutdruck, den Salzkonsum einzuschränken. Oder natürlich generell sollten wir nicht zu viel Salz nehmen. Aber wenn man auch beim normalen Salzkonsum dann jodiertes Salz nimmt, dann lohnt sich das auf jeden Fall auch schon. Meeresfisch 1 bis 2 Mal pro Woche wäre zu empfehlen. Ist natürlich für Vegetarier da nicht möglich. Da muss man dann wirklich eben anderweitig gucken, ob man das Jod substituiert. Es gibt ja auch einfach Jodtabletten schlicht und ergreifend. Andersrum ist es aber so, wer bewusst auf den Verzehr von jodhaltigen Lebensmitteln achtet, inklusive jodiertem Speisesalz, und der häufig auch selber kocht, auch Milchprodukte, Fleisch und Eier zu sich nimmt, der benötigt in der Regel keine Supplementierung. Ausgenommen wahrscheinlich Schwangere, die sollten trotzdem supplementieren.
Aber dann eben auch immer in Abstimmung mit dem Arzt oder der Ärztin. Wie ist das denn, wenn ich jetzt tatsächlich Vegetarierin bin, mit Algen oder Seetang zum Beispiel oder auch so jodhaltigen Algenpräparaten? Kann das auch helfen, den Jodbedarf zu decken?
Im Prinzip schon, aber eigentlich raten wir so ein bisschen davon ab, denn die Algen enthalten zum Teil sehr viel Jod. Also bei regelmäßigem Konsum gibt es manchmal Verzehrmengen von über 500 Mikrogramm pro Tag und dadurch wird es quasi um ein Vielfaches überschritten, was eigentlich empfohlen ist. Algen mit hohem Jodgehalt müssen deswegen auch besonders gekennzeichnet sein. Ein moderates Essen von Algen, aber zum Beispiel im Rahmen von Sushi oder so, das bringt natürlich keine Gefahr. Und insofern ist mit einer normalen Ernährung eigentlich eine Überversorgung mit Jod auch eher unwahrscheinlich. Bei Algenölen sollte man aber auch ein bisschen vorsichtig sein, denn die können je nach Herstellungsverfahren auch eben sehr viel Jod enthalten.
Aber sonst empfiehlt ihr ja gerne auch schon mal Algenöle wegen eben der gesunden Omega-3-Fettsäuren. Ist das dann eher schwierig oder?
Nein, Algenöle sind natürlich super wegen der Omega-3-Fettsäuren. Aber es gibt eben auch unterschiedliche Präparate. Man sollte einfach darauf achten, wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat und man die Information hat, man sollte nicht zu viel Jod zu sich nehmen, dass man dann darauf achtet, Präparate mit wenig Jodgehalt zu nehmen.
Wenn ich jetzt aber schon eine Schilddrüsenerkrankung habe, wie jetzt zum Beispiel auch bei Denise, sollte ich dann trotzdem eher bewusst Jod essen oder sollte ich da lieber drauf verzichten?
Ja, das hängt ja so ein bisschen davon ab, welche Schilddrüsenerkrankung man hat und auch in welchem Stadium die sich befindet. Und das hatten wir ja in unserem Community-Podcast, glaube ich, auch schon mal als Thema gehabt. In einer Phase der Überfunktion, wenn die aus Jodmangel entsteht, kann es hilfreich sein, Jod zu sich zu nehmen. Bei einer autonomen Überfunktion kann es schädlich sein, Jod zu sich zu nehmen. Also das sollte man sicherlich mit dem Arzt absprechen. Es gibt ja zum Beispiel auch die große Gefahr, das haben ja auch viele Menschen schon mal gehört, dass man zum Beispiel Kontrastmittel gibt für eine Untersuchung im Röntgen beispielsweise. Und da ist ja typischerweise sehr viel Jod enthalten und da kann es durch diesen akuten Überschuss an Jod wirklich zu richtigen Krisen der Schilddrüse kommen. Die können wirklich lebensbedrohlich werden, die sogenannten thyreotoxischen Krisen. Das gilt jetzt nicht für eine normale Ernährung, aber man muss dann schon aufpassen mit Jod. Es ist nicht in jeden Lebenslagen gut, zu viel zu nehmen.
Es gibt ja aber auch noch ein anderes wichtiges Spurenelement für unsere Schilddrüse, nämlich Selen. Was hat es damit auf sich? Was bewirkt das?
Selen ist auch ein essentieller Mineralstoff. Das heißt, unser Körper kann es nicht selbst produzieren und es ist auch für die regelhafte Funktion der Schilddrüse bedeutend. Denn Selen ist ein wichtiger Bestandteil des Enzyms, das die Schilddrüsenhormone umwandelt in die aktive Form. Und es schützt gleichzeitig auch das Schilddrüsengewebe vor schädlichen Sauerstoffradikalen. Außerdem wirkt Selen stimulierend auf unser Immunsystem und kann tatsächlich bei Autoimmunerkrankungen sogar positiv antientzündlich wirken. Dann gibt es auch noch Anhaltspunkte, dass Selen das Ausbrechen oder Voranschreiten von Schilddrüsenerkrankungen verlangsamen kann. Und bei Morbus Basedow, das ist eine andere Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, da gibt es auch nachweislich positive Effekte. Man hat zum Beispiel in einer chinesischen Studie nachweisen können, dass Autoimmunerkrankungen signifikant häufiger in Gegenden auftreten, in denen es eine Selenunterversorgung gibt. Also ein ganz spannendes Feld. Die European Thyroid Association hat Selen inzwischen mit in ihre Leitlinien aufgenommen.
Wenn ich das jetzt aber über die Nahrung aufnehmen möchte, wo steckt das dann drin?
Selen ist vor allem, da haben wir wieder den Seefisch enthalten, aber auch in Fleisch, aber für Vegetarier die gute Nachricht, auch in Hülsenfrüchten und in Gemüsen und Nüssen. Also besonders viel Selen ist zum Beispiel in Reihen, Scholle, Seelachs, Thunfisch oder Makrele, aber eben auch in Paranüssen, Linsen, Kohl, Zwiebelgemüse oder Steinpilze. Die empfohlene Aufnahmemenge liegt bei Erwachsenen bei 70 Mikrogramm pro Tag bei Männern und bei 60 Mikrogramm pro Tag bei Frauen. Und die erreicht man eigentlich am besten mit einer vollwertigen Ernährung. Und als Vegetarier sollte man halt darauf achten, viele selenreiche Gemüse wie Kohl oder Zwiebelgemüse oder Pilze zu essen. Man kann auch eine Blutspiegelbestimmung machen für Selen, um zu gucken, ob man sozusagen gut ausgestattet ist mit dem Spurenelement. Im Grunde substituieren muss man das eigentlich nicht, wenn man sich entsprechend ernährt. Nur wenn man wirklich den Verdacht auf einen Selenmangel hat oder eine Erkrankung, die dazu führt, dass man einfach überhaupt nicht genug Nährstoffe aufnimmt, hatten wir ja auch schon bei entzündlichen Darmerkrankungen beispielsweise, da wird dann eben oft die Selensubstitution auch noch zusätzlich empfohlen.
Ja, und dafür, wie man Selen und auch Jod über die Ernährung aufnehmen kann, hast du uns, glaube ich, ein passendes Rezept mitgebracht.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ja, ich stelle dir heute ein Rezept für einen Brokkoli-Thunfischsalat vor.
Klingt lecker. Ich guck mal, was da alles drin ist. Also Möhren sind da drin, Radieschen, ein Apfel, Brokkoli und Thunfisch natürlich.
Ich wollte gerade sagen, der Thunfisch sollte dabei sein.
Pinienkerne. Also sieht überschaubar aus und auch nach einem recht einfachen Rezept. Wie macht man das dann?
Ja, ist wirklich überschaubar. Man hat erstmal den Brokkoli und Möhre, Radieschen und Apfel. Die wäscht man natürlich. Und dann kann man den Brokkoli in kleinen Röschen kurz in kochendem Wasser blanchieren und in der Zwischenzeit die Möhren in kleine Stifte schneiden. Die Radieschen auch klein schneiden, zum Beispiel in Achtel, den Apfel vierteln. Den Brokkoli abgießen und das ganze Kochwasser auffangen.
Was macht man denn mit dem Kochwasser von dem Brokkoli?
Ja, spannend. Das brauchen wir nämlich gleich für das Dressing. Das ist immer sehr gut, dass wir die wertvollen Stoffe des Gemüses nicht mit dem Wasser wegschütten, sondern noch nutzen. Und wir nutzen da für das Dressing einen Esslöffel des Brokkoli-Kochwassers, 25 Gramm Olivenöl, 15 Gramm Obstessig, dazu noch ein bisschen Honig, Senf und dann das jodierte Speisesalz. Und das Ganze mischen wir dann.
Wie viel Jod enthält das eigentlich dann, das Speisesalz?
Ein Teelöffel jodiertes Speisesalz enthält in der Regel 100 Mikrogramm Jod. Und weil das eben Gericht für zwei Personen ist, sind es also 50 Mikrogramm Jod pro Person. Das ist schon mal ein ganz guter Schritt für unseren Tagesbedarf. Den Thunfisch müsste man dann abtropfen lassen, alles zusammen in die Salatschüssel geben, vermengen und dann kann man den Salat im Prinzip noch lauwarm, wenn man möchte, genießen. Und der Thunfisch enthält ja zusätzlich auch nochmal Jod und Selen. Also dieses Gericht eignet sich echt super bei Hashimoto, weil es eben auch noch gleichzeitig Gemüse und Obst enthält. Damit haben wir die sekundären Pflanzenstoffe abgedeckt. Es enthält gesunde Öle und mit dem Fisch auch eine super Proteinquelle. Es ist reich an Spurenelementen, antientzündlichen Eimen. Also man kann sagen, das perfekte Gericht für Hashimoto.
Ich finde, es klingt auch sehr, sehr, sehr lecker. Also vielen Dank dafür.
Ja, also ich finde auch, das ist ein total leckeres Gericht und was auch immer schön ist, wenn es einfach ist, ne?
Ja, absolut. Danke auch nochmal für die vielen spannenden Infos. Also ich habe heute nochmal einiges mitgenommen. Man sollte natürlich nämlich auch auf seine Spurenelemente in der Ernährung achten als gesunder Mensch und natürlich aber ganz besonders, wenn man eben eine Schilddrüsenerkrankung hat. Und das Ganze lässt sich einfach wirklich auch lecker mit dem Alltag vereinbaren, das muss man mal sagen. Den Link zu diesem Brokkoli-Thunfischsalat und natürlich auch zu den anderen Rezepten gibt's wie immer in unseren Shownotes. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich, wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Nadine Becker und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns gerne weiter, denn ich bin mir sicher, ihr kennt Menschen, die nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.